Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Sportsfreunde und natürlich auch Freundinnen des gepflegten Geländeradsports auf knubbeligen Reifen zu einer weiteren Folge Hot Seats and Cold Brews. Mein Name ist Dennis Stratmann und ich führe heute wieder durch diese Folge. Und ich muss zugeben, ich bin etwas nervös. Als ich zu dem Team dieses Podcasts dazu kam, habe ich mir direkt Pläne gemacht, mit welchen Gästen möchtest du denn reden, mit welchen lieber nicht. Und einer stand da ziemlich weit oben auf meiner Wunschliste, denn ich war damals in meiner Jugend so eine Art Fanboy. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Jürgen Benecke.
Servus, hi, guten Morgen.
Guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, genau. Du bist live quasi zugeschaltet aus USA, irgendwo bei New York residierst du, glaube ich, ne?
Ja, ich bin hier so 100 Meilen nördlich von New York City in den Catskill Mountains. Kann ich das beschreiben? Dirty Dancing, sagt dir das was, ne? Der Film.
Ja, klar, sagt mir Dirty Dancing was. Meine Frau
ja,
ist
ja,
großer
genau.
Fan.
Und der diese Landschaft, diese spielt hier so in Catskills, New York, in den Bergen im Endeffekt.
Okay, also du musst nicht jeden Tag mit dem Messenger Bike über den Madison Square fahren.
Ja, genau.
Ja, sehr gut. Also ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass wir vielleicht die ein oder anderen Hörer haben, der vielleicht ein bisschen jung ist und gar nicht so ganz genau weiß, wer Jürgen Benecke ist. Also willst du dich mal ganz kurz vorstellen? Wo kommst du her? Weil du kommst ja gar nicht aus Amerika.
Nee, ich bin eigentlich in Hanau geboren, Frankfurt, komplett ganz andere Gegend. Und dann in Deutschland tausendmal umgezogen, weil mein Vater war Küchenchef. Aber man kann mich doch als Freiburger irgendwie, ja, beschimpfen, sozusagen.
Schon, oder?
Das bin ich dann doch eher noch, ja, schon noch. Also würde ich jetzt mal sagen, da bin ich hängen geblieben, also von altersmäßig 12. Und da ging auch die Radfahrerei los im Endeffekt. Ich habe nämlich vorher Eishockey gespielt und natürlich auch Fußball, wie jeder, na, anständige deutsche Junge natürlich, habe ich Fußball gespielt als Kind, ne?
Na, logisch.
Dann ging dann irgendwann mal Eishockey los und dann sind wir umgezogen von Oberstdorf nach Freiburg und da war die ja EHC Freiburg war pleite. Ist dumm gelaufen gewesen. Das war eine schwere Zeit so für meine Kindheit. Ich war 12, meine Mutter ist gerade an Krebs verstorben gewesen und der EHC Eishockey-Verein war pleite und alles, es war scheiße. Und dann hat mein Vater gesagt, der Junge muss irgendwas machen, der flippt sonst aus. Und er fährt doch so gern Fahrrad, jetzt gehe ich mit dem zum Radgeschäft und schau mal, ob man da irgendwie in den Verein reinprügelt und dann kann er da irgendwie ein bisschen mit dem mitfahren. Ne? Und so ging das Radfahren bei mir eigentlich los. Das war eigentlich teils Therapie, teils Sport. Ne?
Ja, scheint eine gute Idee gewesen zu sein mit so einer Radtherapie.
Ein bisschen vorbei und ja, das ist keine bessere Therapie als Radfahren. Also muss man schon sagen, hat mein Vater also genau das Richtige irgendwo erwischt, ne? Weil man kann das halt wirklich auch täglich machen, ne? Und das sind immer und lange, ne? Und es gibt ja auch immer viel Zeit zum Denken und Überarbeiten und so. Und da denkt man gar nicht, dass man das alles so auch für den Kopf macht, ne? Aber das macht man doch auch nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf. Und das ging relativ früh bei mir schon los, ne? Dass Radsport eigentlich auch so eine Familie irgendwie für mich war. Aber das war jetzt relativ weit ausgeholt. Ne?
Ja, aber ich habe das auch. Also ich steige aufs Rad und 5 Minuten danach, wenn ich losgefahren bin, denke ich mir schon, boah, geil. Und der Kopf wird sofort frei. Und das ist also, dieser Vergleich, das ist eine Therapie, der trifft das 100%, finde ich. Ja. Mhm. Und du bist dann irgendwie mal viel in die Straßenszene so abgerutscht, glaube ich, ne? Bist du gefahren am Anfang?
Ja, das war 1984, da gab es ja gar kein Mountainbike, da gab es so die Anfänge in den USA wahrscheinlich, aber eigentlich bei uns überhaupt nichts, ne? Mountainbike gab es nicht, da war halt Querfeldein irgendwann mal ein Thema, da rutschte ich dann irgendwann mal mit 14, 15 rein, das fand ich dann super und dann...
Bist du dann gegen Mike Kluge gefahren oder war das eine andere
Liga? Ja, hinterher, alles Mögliche, ne? Also Mike und ich, wir haben uns eigentlich immer irgendwo in den gleichen Welten bewegt, ne? Das ist immer schon super gewesen, weil der Mike ist sowieso ein dufter Typ, also auch Humor und ein bisschen Spaß an der Sache gehabt, ne? Also ich fand da den Straßenradsport ein bisschen zu verbissen teilweise und ich habe halt doch eher ein bisschen so einen Humor und auch selbst wenn ich ein schlechtes Rennen hatte, wollte ich trotzdem noch einen guten Tag haben. Und das geht halt oftmals bei den Straßenrennsporteln überhaupt nicht. Ne? Also da ist der Tag natürlich dann versaut, ne, wenn man ein schlechtes Rennen hat. Ne. Aber ich sagte, so ist es aber auch nicht, ne? Weil Radsport war halt doch immer noch ja, meine Liebe und auch Therapie, ne? Aber das heißt, ich habe da einen anderen Wert auch noch drin gefunden, selbst auch wenn ich das Rennen jetzt nicht gewonnen hatte, ne? Also.
Ja, aber.
Und dann irgendwann kam mal Mountainbike-Rennen so rüber, ne? So, das erste Mountainbike war dann, ich glaube, in dem Querfeldein National-Trainingslager hat der Renner.
Centurion.
Hat damals. Ja, genau. Der hat uns, der Mannschaft hat uns, genau, Centurion Mountainbikes so zum Ausprobieren mal hingestellt, ne? Ein bisschen Marketing und so. Wir sind mit den Dingern umgefahren. Das war ein Erlebnis, ne? Also mit den vom Querfeld einfahren. Das sind die dicken Reifen und die breiten Lenker. Das war natürlich kein Suspension, also starre Gabel und alles.
Ja, klar.
Aber es war schon drei Kettenblätter vorne. Boah, du echt Wahnsinn.
Verrückt.
Granny Gear.
18 Gänge, da ging richtig was vorwärts.
Da ging richtig was los, ne? Ja, überleg da mal, ne?
Ja
und dann so reingerutscht und dann ging dann irgendwann mit die Rennen los. Aber da gab es eigentlich überhaupt nicht so viel Rennen und ich bin damals noch, das müsste ich dann, was war ich, 18, 19 oder so, bin ich für die LG Stuttgart Bundesliga Straßenrennen gefahren. Also auch ein bisschen bezahlt dafür geworden, also so semi-pro, es war nicht professionell, aber man hat ein bisschen was an Geld verdient, das hat ja auch ein richtiger Aufwand gewesen. Ne? Und ich habe dann aber irgendwie, ja, das war dann schon ein bisschen, ja, richtig Arbeit, ne? Also Straßenrennen zu fahren, musstest Zeit trainieren, so viel reinhauen.
Wollte jetzt sagen, ja, Mountainbike fahren ist keine Arbeit, oder was? Mountainbike-Rennen?
Nicht, ne, zeitlich, glaube ich, kann man sagen, nicht.
Ja.
Also, wenn du, ja, also was die an Zeit und Leben da reinstecken, ne, ist schon eine andere Welt, würde ich mal sagen, als Mountainbiker. Auf jeden Fall, hundertprozentig.
Ja.
Gerade mit der Vorsaison, dieses Trainingslager und dann auch Rundfahrten. Also ich bin halt mehrere Rundfahrten, also Etappenrennen gefahren. Also hier in Tschechien, in Luxemburg, in Belgien. Und gerade wenn du halt so Rundfahrten machst, also Etappenrennen, da ist halt da bis mal 10 Tage oder eine Woche oder so jeden Tag am Rennen fahren. Ne? Also du bist erstmal weg vom Fenster. Ja, also Familie ist, denke ich mal, für viele Straßenprofis wirklich so eine Nebensache. Ne? Aber ich wollte dann irgendwann mal, habe ich gesagt, ich muss ein bisschen Pause machen, ich würde gerne Urlaub machen. Und Freunde von mir, die sind nach Norwegen zu einem Supercup wollten die fahren.
Das ist, glaube ich, der Vorläufer vom Mountainbike-Weltcup, oder?
Genau, das war damals 1992 müsste es gewesen sein, war das der Vorläufer. Grundig hat es gesponsert und das war ein Downhill-Rennen. Ich sag, was ist ein Downhill-Rennen? Ich sag, ja, da startst du oben fährst du los, unten hörst du auf. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja voll der Scheiß. Das ist ja albern. Das ist ja das Einfachste von der Welt. Dann fährst du oben los und dann hat gesagt, ja klar, aber es ist alles im Gelände. Ich sag, ja, das Gelände ist da querfeldein, doch super. Und mit Mountainbike ist ja noch einfach.
Mit Kurven.
Ja. Mit Kurven und das Antreten, super. Ich war ein Sprinter sowieso. Und er hat gesagt, pff, wie lang ist das Rennen? 15 Minuten. Da ich gesagt, pff, das ist ja
easy.
Ist ja ein Witz. Ne? Ja. Also für 15 Minuten ist ja, also für ein Downhill-Rennen heute, überlegt, erzähl mal einen, der soll ein Downhill-Rennen heute 15 Minuten lang fahren. Der fällt ja aus den allen Wolken. Hat er gemeint, das ist ja Marathon, das bin ich hier. Und dann, ich glaube, damals war da noch so eine interessante Regel. Ich glaube, da haben die, ganz am Anfang haben die zwei Läufe zusammengezählt. Oder nee, ganz am Anfang waren der Beste von zwei Läufen.
Ja, genau.
Du bist zweimal runtergefahren und der Beste hat gezählt, weil du hast halt viel Platten gefahren oder Mechanicals und Pipapo, dass die Leute haben gesagt, ja, wenn du schon nach Norwegen fährst zum Downhill-Rennen und du fährst nach, was weiß ich, 100 Meter platt, dann kannst du nochmal probieren. Ne? Also da ist der Beste von zwei Läufen. Ne?
Ja, klar.
Was natürlich, irgendwann wurde das abgeschafft, weil da war dann irgendwann, kam das Thema halt im Endeffekt, dass du halt, wenn du einen okay Lauf runter gefahren bist, dann hast du diesen zweiten Lauf natürlich, hast du da alles raushängen lassen. Also haben sich die Leute komplett abgeschossen. Ja,
klar, Pokal, ne?
Also
oder Spital, ne?
Ja, genau, da war dieser zweite Lauf, war dann dieser Risikolauf, ne? Und diesen wollten sie dann irgendwie wegmachen, ne? Was so auch richtig war, ne?
Kannst du dich noch an
Ja,
die
ich glaube, da war.
DM erinnern? Ich glaube, das war 99 oder 98 oder so im Odenwald, wo sie auch, weil die Strecke so extrem kurz war, zwei Läufe gemacht haben und die wurden dann tatsächlich addiert.
Aha,
Kannst
die Idee finde ich nicht schlecht.
Ja, fand ich
Ja.
damals auch cool. Die Strecke war mega kurz. Das waren, weiß nicht, 2,5 Minuten oder so. Und dann hat der BDR gesagt, machen wir zwei Läufe und das wird addiert. Das fand ich auch ganz witzig, ja. Da musste man halt zweimal konstant fahren. Das ist so ein bisschen diese Pokal-Spital-Mentalitätsfahrer, die sind dann nämlich raus.
Nee, das ist okay. Ich sag ja, ich bin, was, da gibt es ja heute 24-Stunden-Rennen, ne, Downhill-Rennen, bin ich aber noch nie mitgefahren. Aber sowas ist eigentlich auch interessant, ne, weil halt wirklich das Material dann auch ein bisschen pflegen muss. Da kannst du nicht so runterbolzen, ne, musst schon aufpassen.
Ja.
Das ist okay, sowas finde ich okay. Aber es ist schon, also gerade durch diese, also ich bin ja von 92 bis, ich glaube, letzten Weltcup in 2007 gefahren, ne? Ich habe ja da alles irgendwie mitgekriegt. Ich habe eine große Pause mal gehabt von 2000
Bei
bis
92
2000.
hast du, glaube ich, direkt einen Weltcup auch gewonnen, ne? Und 93, glaube ich, Gesamtsieger. Das muss man jetzt hier mal so am Rande erwähnen. Finde ich ja schon
Ja,
spannend. So viele
ich habe, ich,
Gesamtsieger hat
ja.
Deutschland ja nicht vorgebracht.
Nee, gesamt glaube ich noch gar
Nee,
keinen,
noch
oder?
gar keinen.
Nina hat einzelne Rennen gewonnen, ne? Aber
Ja.
gesamt hat sie noch nicht gewonnen,
Ja.
ne?
Klausmann
Aber
hat auch mal eins gewonnen, wird gern vergessen. Ne? Und er war mal Zweiter
eins,
in
der hat
Nevegal,
Nevegal
Italien.
hat er gewonnen.
Ja, und ich glaube, in dem Jahr war er
Italien,
auch
genau.
Zweiter im Gesamtweltcup. Das war auch nicht schlecht. Aber dann kam er eine ewige Durststrecke. Jetzt ja, Nina wieder vorne dabei. Aber trotzdem, ey, für mich,
Johannes
du warst für mich
Fischbach, glaube ich,
ja.
war der Nächste, der immer so ein bisschen dran geschnuppert hat, so ein bisschen, ne? Aber.
Ja, Hartenstern und Frank Schneider auch mal eine Zeit lang. Also es gab schon mal welche, die so nach vorne fuhren. Jasper ja auch und keine Ahnung. Aber ultra
Ja.
viele, also so richtig erfolgreich, nee, da war es. Also ich für in meiner Wahrnehmung warst du schon outstanding damals und ich stand teilweise an der Strecke, hab dir zugeguckt. Ich war ungefähr 100 Meter entfernt, wo du in Kaprun da in den Fangzaun gefahren bist und den Helikopter gemacht hast. Da dachte ich, jetzt ist der Jürgen tot.
Ja, ich hab's auch gedacht. Also, weißt du, ach, dieses Meme, weißt du, wo da diese mit dem Sarg tanzen, ne? Da habe ich, das ging mir schon mit dem Kopf los. Aber es ist schon, weißt du, ich denke halt immer, also ich höre die Jugend heute oder was weiß ich, also die Jugend, ich bin jetzt, also ist es halt so, ne? Die denken immer, dass sie alles so erfunden haben und dass ich damals. Ich hoffe nicht, dass ich so war, ne? Also, dass ich gesagt habe, wir sind die Besten, wir sind die Schnellsten, ne? Weil du guckst dir mal ganz alte Gravel-1-Rennen auf Videos an, dann denkst du ja, die Leute haben aber auch sind runtergebrettert auf eisigen Hängen und so, und eben auch. Also, ich glaube, das Fahrerkönnen war schon immer da, für Generationen. Also, da hat sich nicht viel getan. Material hat sich wahnsinnig viel getan.
Ja.
Und Technik vielleicht, dass die Leute halt ein bisschen, ach so soll ich das nicht machen. Aber jetzt, da ich das Rad so und so habe, ne, es ist halt so. Also, ich weiß noch, ich bin nach meiner längeren Pause, bin ich dann wieder, habe ich angefangen zu rennen zu fahren ein bisschen. Und dann wurde, ich sag jetzt mal den Namen nicht, da hat mir irgendeiner mal gesagt, du, das ist jetzt ganz anders, ne? Also Downhill, das hat sich so verändert, da wirst du ja überhaupt nicht mehr, das ist nichts für dich jetzt, ne? Also das ist ja nicht wie in den 90ern wieder, ne? Und dann hat er gesagt, du, jetzt Start oben und Ziel unten, oder? Ist noch gleich? Und er sagt, ja. Und ich sag, ja, dann hier, halt mal ein Bier, ne? Das wird. Und bin dann nach Kanada, habe mich da irgendwie reinge Ich habe BDR angerufen, habe gesagt, ja, weil da ich habe ja keine Punkte gehabt,
Mount St. Anne,
Weltcup-Punkte,
oder wo bist
nichts.
du
Ne?
mitgefahren?
Ja, Mount St. Anne, ne?
Hast du dir auch direkt die
Und dann
leichteste
haben die
Strecke
mich.
ausgesucht?
Ja, naja, ist aber auch die nächste. Ich
Das war ein
wohne ja nur
Spaß.
hier 5, 6 Stunden mit dem Auto von
Ja.
Mount St. Anne. Also ich bin nicht weit weg von Mount St. Anne. Also ich habe mir den billigsten Weltcup ausgesucht zum Hinfahren. Deshalb fand ich auch der schwerste vielleicht, aber naja, vielleicht auch eher der. Mehr so traditionell, ne? Also was halt ich mich, also die Strecke, da habe ich mich noch ein bisschen ausgekannt, ne? Und bin dahin und ich bin dann, was weiß ich, unter die ersten 20. Ich glaube, bin 15, 16, einer, keine Ahnung.
Ja, also
Irgendwas
meiner
gewonnen.
Recherche nach warst du 17. Was ziemlich beeindruckend ist. Ja, genau. Was ziemlich beeindruckend ist, wenn man einfach mal, weiß nicht, 8 Jahre Pause eingelegt hat und dann sagt, oh, ich fahre nochmal mit. Ich glaube, Missy Jove hat es auch irgendwann mal versucht. Ich weiß gar nicht, wie das bei ihr dann lief. Die hat da auch mal so ein Revival hingelegt, ne?
Ja, Missy. Ach, ja.
Hast das du eigentlich noch so Connections Drama zu alten Race-Kollegen, wenn wir gerade schon bei Missy sind oder weiß ich, Regina Stiefel,
ja,
keine Ahnung.
Nee, also Deutschland, Europa eigentlich nur übers Internet. Das kann man ja, ist das Kontakt, ja,
Internetkontakt
ist aber nicht so. Ja. Hm. Und hier bei mir in der Gegend wohnt eigentlich gar keiner. Also anscheinend ist das denn alles zu kalt hier, ne, wo ich wohne. Die wohnen alle irgendwo in Kalifornien oder wo es wärmer ist.
Ja.
Also Weltcup-Fahrer gibt es ja eigentlich keine bei mir in der Gegend.
Nee.
Von damals, ne? Die sind alle woanders.
Ja, was hat dich in diese Gegend verschlagen? Wenn du jetzt schon sagst, es ist kalt und vielleicht nicht so optimal zum Radfahren, ist es für was ist es optimal?
Also vom Radfahren ist es eigentlich zum Straßenradfahren und vom Gravel ist es überragend hier, ne? Also dadurch, dass wir ein großes Straßennetz haben und dann eigentlich auch nicht so viele Leute, ist es eigentlich schon genial. Was ich habe, was sind wir denn, 95 habe ich eine Frau geheiratet, also wir haben uns kennengelernt, was haben wir uns kennengelernt, 94 oder 93, 94. Dann sind wir ein bisschen, hat sie ein bisschen in Deutschland gewohnt, dann bin ich hier ein bisschen drüben, haben wir in Boulder mal, nee, in Durango mal eine Wohnung gemietet gehabt. Mhm. Und immer vor zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, das vor zurück. Ich bin ja auch hier kein Rockefeller, ne? Also wir müssen da ein bisschen gucken, wo wir mal bleiben. Entweder hier oder da, ist mir eigentlich relativ wurscht, muss ich sagen. Also ich komme von einer Kleinstfamilie, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen dramatisch, aber mir war das relativ egal, wo ich gewohnt habe. Ne? Also ich habe da keine großen, ja, das wahrscheinlich liegt es auch daran, weil ich also als Kind so viel umgezogen bin. Ich habe gesagt, ich mache Freunde woanders wieder oder das ist. Wobei die Freunde von Freiburg, die habe ich jetzt immer noch, die sind also schon noch gut dabei.
Ja, schön.
Und dann haben wir alles probiert und haben gesagt, ja, das ist ja für die Stacy, also meine Frau, dann da Deutsch zu lernen. Ist ja auch ein bisschen schwieriger. Dann habe ich gesagt, jetzt, ich fand USA gut. Jetzt gehen wir in die USA. Wie lange ich da bleibe, keine Ahnung. Ne? Jetzt bleibe ich halt mal dort und probiere das mal aus. Ne? Und,
ja, cool.
Ja, und dann bin ich jetzt immer noch da.
Und genau. Und du hast, ich glaube, so, also offiziell warst du so 2000, hast du deine professionelle Karriere, sag ich mal, an den Nagel gehangen. Konnte man seinerzeit gut davon leben oder war das schwierig?
Gut davon leben. Ja, gut davon leben ist ja immer so ein Thema, ne, weil du weißt ja, dass es ein kurzer Zeitraum in deinem Leben ist. Also außer du bist halt auf den Kopf gefallen irgendwo relativ früh und du weißt nicht, dass das irgendwann mal aufhört. Ne? Das kann ja auch sein.
Ja, gibt's ein paar.
Aber mir war eigentlich das schon krass. Ich glaube, bei vielen ist das wirklich, da kommt das überraschend. Ne? Also,
ja.
Das ist ja da so ein Ding. Also bei mir war das nicht, dass ich das über. Das war nicht überraschend, dass es irgendwann mal aufhört. Und ich habe dann auch wirklich gesagt, da gibt es eine Schmerzgrenze unter diesem Betrag. Da mache ich das nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Und der wurde dann irgendwann auch mal erreicht. Und das war, ich erzähle das mal, ich konnte in 2000 für 50.000 Dollar keinen Vertrag nirgendwo kriegen. Ja, das ist wurscht.
Also du kannst hier offen reden, hört keiner mit.
Ja, klar, da hört keiner mit. Das interessiert auch keinen mehr. Das ist, weil 50.000 war mir dann irgendwo gesagt, ja, ich bin im Krankenhaus schon gelegen, hab das schon gebraucht und das. Da hab ich gesagt, ja, also hier.
50.000 fürs ganze Jahr.
Aha.
Und das war jetzt Dollar oder D-Mark oder waren wir schon im Euro?
Dollar.
Ja,
aha.
Ja, okay, das ist wirklich.
Ich glaube, der größten, ne? Das. Ja, du, ich habe ja so auch richtig Pech gehabt. Also ich habe hier ein paar Leute haben mal nicht gezahlt, dann Barracuda ist bankrott gegangen. Mhm. Also ich habe ja auch, also ich glaube, das Größte, ich habe glaube 100.000 Dollar, also 100 mit Bonus, also 120 oder so. Ne?
Ja.
Also schon guter Verdienst, muss man echt gut ab.
Ne? Ja, aber so wie aber du sagst, mit dem Wissen, dass das nicht ewig geht, ist es nicht viel. Ne?
Ja, aber jetzt auch im Nachhinein, oder ich wusste das damals auch schon, was andere Leute verdient haben, war es im Endeffekt, ich hab eine Decke erreicht und dann haben sie gesagt, nee, so viel und nicht mehr, Schnauze halten, weiterfahren. Na gut, lag das an mir, kann schon sein, vielleicht ein bisschen nicht so der typische Athlet, ne? Also ich war immer ein bisschen, naja, eher so der Typ, der ja halt einen Ball flacht. Wir fahren doch alle nur Fahrrad. Ne? Ich bin hier nicht so der. Ich habe immer nicht. Ja. Ich denke mal, die Leute, die sich selber toll finden, werden immer besser bezahlt. Ne?
Ja, ja.
Die sind halt besser. Die sind der bessere Marketer und die verkaufen sich besser. Und ich habe im Endeffekt mich hauptsächlich nur über Resultate verkaufen können. Ne? Also das war ein bisschen ein Problem, gerade in den USA halt. Ne? Ich denke mal, von der Karriere, ich denke mal, war es vielleicht ein Fehler, in die USA zu gehen, muss man sagen. Mhm. Privat, andere Geschichte. Und jetzt fürs Leben gesehen, darf man so überhaupt nicht denken. Ne? Nee. Ich habe einen Fehler vor, was weiß ich, 30 Jahren gemacht, das ist ein Blödsinn. Aber da muss man schon sagen, daher wäre es mir vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, in Europa mit Sponsoren umzugehen. Aber weiß man auch nicht, nee. Ne? Kann auch nicht sein. Vielleicht auch angeeckt. Ne?
Weiß man nicht. Aber ich sage auch immer, rückwirkend Sachen zu beurteilen, ist ja auch immer relativ einfach. Und in dem Moment war das halt deine Entscheidung und fertig. Und wenn du dann mit der Stacey gesagt hast, ich habe Bock nach Amerika zu gehen, dann ist das in dem Moment ja auch die richtige Entscheidung. Also unabhängig von dem, wie sie es entwickelt hat, aber in dem Moment war es einfach richtig.
Ja, das sind auch so Sachen, ne, ich habe jetzt die USA Staatsbürger, also ich bin jetzt USA Staatsbürger und
das ist dieses
Ding. Ich darf jetzt wählen. Opa, also, ja, pass auf. Und zwar durch diese Trump-Geschichte, das war so eine Scheiße hier drüben, ne? Also Trump Präsident und fuck und alles Scheiße. Und er hat gesagt, ich durfte ja nicht wählen, ne? Und er hat gesagt, aber ich war relativ ausgesprochen. Also ich habe mich auch über den ein bisschen richtig aufgeregt, auch im Internet vielleicht ein bisschen und gesagt das. Und dann haben halt oftmals Amerikaner gesagt, du halt die Schnauze oder geh nach Hause. Und dann gesagt, na geh nach Hause. Ich wohne ja jetzt hier schon seit 25 Jahren. Und er sagt, fuck, jetzt muss ich halt da und doch. Und ich sag, also um mitreden zu wollen und auch wirklich dieses Land zu gestalten, und auch irgendwie um dieses Land zu kämpfen, weil da ist halt auch wirklich auch viel hier, was mir sehr gut gefällt und da will ich auch für kämpfen. Da habe ich gesagt, na gut, dann Staatsbürger und dann hier, mache ich weiter und dann halte ich auch dagegen, weil dann könnt ihr nicht sagen, hier, geh doch nach Hause. Ich habe gesagt, hier ist zu Hause, Schnauze halten, weitermachen.
Ja. Aber ist die New York-Gegend, ist doch, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie Kalifornien aus, doch eher so ein demokratisches Lager, oder? Ist doch eher die Abteilung Biden, oder?
Sehe ich das falsch? Ja, die Stadt, die Städte. Du musst immer, wir haben wahnsinniges Gefälle von Land zu Stadt. Habt ihr ja auch ein bisschen, ne?
Bei uns ist mehr so Ost nach West. Aber,
ja. Ja, aber auch dort, denke ich mal, ist es vielleicht eher noch Stadt, ne? Oder?
Meinst du? Ja, wahrscheinlich schon. Also ich habe mich da nicht
progressiver.
Ja. Ja, die Landbevölkerung, das stimmt, die sind schon, ich verstehe das oft nicht, die sind ja von diesen Ausländern irgendwie gar nicht betroffen. Ich meine, wir haben ja viele Ausländer und es gibt Flüchtlingsheime und so, aber die sind oft nicht dort, wo die Leute dann rechts wählen. Das verstehe ich dann immer nicht so ganz, aber egal.
Ja, also ich hab einen guten Freund gehabt, mit dem bin ich jetzt nicht mehr befreundet, wegen dieser ganzen Scheiße.
Ja, das ist schade, also,
ist schade, ne, so ein Scheiß, aber ich sag ja, das ist aber wirklich auch der falsche Weg. Also ich habe das jetzt mich ein bisschen, obwohl, der hat da wirklich nicht die Schnauze gehalten. Wahrscheinlich würde ich mit dem sowieso nicht mehr Freund sein. Also da gibt's Schmerzgrenzen, muss ich sagen. Ich sag, ja, das ist jetzt genug, wenn du jetzt nur noch darüber redest, habe ich auch keinen Bock mehr. Nee. Aber ein großes Verständnis habe ich trotzdem, da gibt's Phasen, ne. Ich habe ein Verständnis dafür, für die Leute, die halt im Endeffekt hier Trump gewählt haben, weil ich halt auch 2008 relativ gut erlebt habe für mich selber. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland damals 2008 war, als hier die Leute ihre, den haben sie alle ihre Leute, die Häuser zwangsversteigert und alle haben im Endeffekt hier richtig einen finanziell auf die Mütze gekriegt und war alles scheiße und den Bankern, also deswegen, ja, Obama hat im Endeffekt die Banker im Endeffekt gerettet, die Wall Street Finanzwelt gerettet. Aber die Normalamerikaner hat er halt schön irgendwo hier am Straßenrand stehen lassen und der hat das Haus weg und keine Kohle gehabt. Ne? Also deswegen hassen die den auch so. Ne? Ja. Das ist ja, das war ja, Obama war das Feindbild. Wobei in Deutschland, der Obama, super Präsident, der redet toll. Ne? Und hier haben sie alle einen Hals gehabt, weil er halt gemengt hat, den so einen Rücken gestochen. Ne?
Ja, das finde ich nämlich das Spannende, weil wir sitzen ja hier in unserer in unserer Nachrichtenblase, sag ich mal, und da ist genauso, wie du sagst, so Obama wurde sehr positiv wahrgenommen und Trump als kompletter Vollidiot. Mhm. Und wenn du jetzt in Amerika lebst, dann konsumierst du natürlich auch amerikanische Medien und so, und ich tue mich immer schwer zu sagen, dass ein Mensch ein kompletter Vollidiot sein kann und trotzdem wählt den eine halbe Nation. Also irgendwas Gutes muss doch an dem dran sein, oder? Hast du da was?
Ja, das ist ja das. Ich denke mal, da haben aber wirklich auch die Medien ein bisschen verzockt, muss ich sagen, ne? Weil die Leute, die sagen, die Amis sind doof oder das und das, ne? Aber so doof sind sie auch wieder nicht, ne? Dass die halt wirklich auch ab und zu ein Trottel, ne? Wie ein Trump oder kannst du sagen, wie auch, ist egal, was, wie du ihn nennst, ne? Der ab und zu doch was richtig macht, ne? Das gibt's. Es ist halt so, ne? Mhm. Und wenn du dem aber nicht dann irgendwo auch den Kredit oder da sagst, das hat er echt super gemacht, ne? Wenn du das dem nicht gibst oder gönnst oder sagst, dann hast du im Endeffekt, dann nimmst du den Wind aus deinen eigenen Segeln für all die andere Kritik, ne? Und du kannst ja nicht alle machen alles immer alles schlecht oder alle machen nicht alles immer gut. Und hier ist es mit den Medien, also kannst du im Endeffekt wegschmeißen, ne? Du hast halt auf der einen Seite diese Fox News und News, wie sie alle heißen, ne? Und dann andere Seite hast du MSNBC, PBS und den ganzen anderen Kack. Und du musst halt irgendwo in der Mitte jetzt schon wieder was gucken, dass du halt mal sagst, ey, ich möchte eigentlich nur mal jetzt mal die Fakten hören und nicht so, ja, lass mal bleiben, ne? Aber das Traurige an der ganzen Geschichte, dass beide Präsidenten, also jetzt sind wir 2024, wer auch immer das hört, ne?
Ja.
Vielleicht ist die Welt ja noch nicht abgebrannt.
Schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal, wir probieren es. Dass momentan wieder Biden und Trump zur Wahl stehen, ist das Traurigste der Welt,
ja, im Endeffekt. Das finde ich und auch. Also, dass den Demokraten auch gar nichts Besseres einfällt, außer
genau.
Den Scheintoten da nochmal
hinzustellen. Ich bin eigentlich eher sauer auf die Demokraten als Trump, weil Trump ist Arsch. Ich glaube nicht, dass er gewinnen wird, wenn der was Gescheites.
Boah, das habe ich letztes Mal auch nicht geglaubt, ne? Und dann hat er es trotzdem.
Ja, aber nee, die Demo. Ja, ich sage, wir halten unsere Nase und wir wählen halt für wen auch immer. Das ist halt das, ne? Aber dass da nicht. Also, es gibt es, das kann doch nicht sein, ne? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, dass sie da keinen besseren finden. In diesem Land. Hier hast du 350 Millionen Menschen und das ist er.
Ja, das ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Ja, ja aber wir haben ja in Deutschland eine ähnliche Situation. Ich meine, Olaf Scholz ist ja auch nur durch Zufall Kanzler geworden. Ne? Der hat da selbst nicht mitgerechnet, oder? Die Baerbock stolpert über ihre Doktorarbeit, der Laschet grinst blöd bei der Flut und dann ist Scholz Kanzler. Da hat er selber auch nicht dran geglaubt, ne? Aber gut, den Scholz will ich jetzt auf gar keinen Fall mit Trump vergleichen, nicht, dass mich jetzt einer falsch versteht.
Ja, aber das ist, weißt du, das ist wie Mountainbiking. Wir exportieren ja alles immer nach Europa. Also wir haben Trump und ihr kriegt dann die AfD.
Ja. Ach, die ist von euch. Ja, ich weiß nicht.
Ja, ne, es ist halt so wie Mountainbiken, ne? Es kommt da echt alles so in Wellen rüber, ne? Aber man muss schon sagen, es ähnelt sich doch alles ein bisschen sehr, ne? Zu sehr vielleicht auch, ne? Also das Ganze ist schon ein bisschen unheimlich, ne?
Das ist auf jeden Fall ein bisschen unheimlich. Naja,
weitermachen. Andere Baustelle.
Ja, andere Baustelle. Sonst werden wir noch sentimental und traurig gleich.
Genau.
Du bist dann nach Amerika, genau, und hast keine Rennen mehr gefahren, also verdienst ja erstmal nichts, aber irgendwas hast du ja sicherlich einfallen lassen. Ich glaube, du bist im Möbelbau oder Häuserbau oder irgendwie so eine Geschichte machst du, ne? Kann das sein?
Ja, also ich war gelernter Werkzeugmacher. Also ich habe ja sogar was gelernt gehabt, bevor ich Profi wurde, was eigentlich wichtig war, weil ich wusste, wie schwer man Geld verdient, also wie schwer das ist, Geld zu verdienen und wie Arbeit sich auch anfühlt. Ne? Das war mir relativ klar. Ne? Also das ist nicht so, dass ich hier irgendwo nie gearbeitet hatte. War natürlich lange aus Werkzeugmacherberuf raus gewesen und dann habe ich einen Freund gehabt, mit dem bin ich viel Motorrad gefahren, der hatte Baufirma gehabt, der hat Häuser gebaut hier in der Gegend. Ich habe gesagt, warum kommst du nicht hier? Schaffst bei mir auf dem Bau, ich zeig dir das, wie das läuft, ne? Also, es gibt ja keine Lehrlinge oder es gibt's ja hier gar nicht, ne? Es gibt Apprenticeship oder so. Also, im Endeffekt, du schaffst halt und
Ich glaube, in Amerika kannst du einfach loslegen, halt so, oder? Kannst Haus bauen, ohne dass dir das vorher einer erklärt hat, wie man es macht. Das kannst du einfach machen.
Ja, du hast natürlich einen Bauamt, gibt es und Genehmigung und Regelung und du musst es schon kontrolliert werden. Also wenn die jetzt die Leitung zieht, dann kommt also elektrische Leitung zieht oder sich Wasserleitung, da kommt, du musst halt schon diese Stufen halt Inspektion und wird das abgehakt, dass es korrekt ist. Das muss schon korrekt gewesen. Also so stellt sich ein Deutscher das vor wahrscheinlich. Ne? Du kannst ja gerade hier die Bretter zusammenschlagen, hast ein Haus in den USA. Ne? Aber es gibt trotzdem Regeln und Bauamt gibt es auch. Also sowas ist schon klar. Aber natürlich ein Meisterbrief gibt es jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Also du kannst deine eigene Baufirma eigentlich morgen anfangen. Ne? Das geht relativ schnell. Mhm. Ob dir das natürlich dann wieder einer vertraut, hier dann sein Geld, dir ein Haus zu bauen, das ist eine andere Geschichte. Wenn du halt keine
Referenzen,
Berufserfahrung hast, ne, oder keine Häuser, ich sag, hab die Häuser schon gebaut und die stehen noch, ne? Also wenn du sowas halt nicht hast, das ist eine andere Geschichte.
Die stehen noch,
also, das ist gut.
Ja.
Ja, das ist
ihr baut ja auch nur aus Holz und Pappmaché. Das ist ja kein Wunder, dass die oft dann nicht mehr stehen, wenn mal ein Wind kommt, ne?
Ja, klar, dann stellen wir sie wieder auf.
Ja.
Es hat Vor- und Nachteile, ne?
Ja, ich finde, das sieht immer so verheerend aus, wenn man so Bilder sieht, weiß ich, vom Golf von Mexiko, wenn da irgend so ein Hurricane reinzieht und so und dann so ganze Städte einfach so wie wegradiert sind. Und dann, ich weiß es nicht, aber ich behaupte mal, wenn das so ein Sturm in Deutschland, da wird wahrscheinlich nur die Hälfte passieren, da fliegen ein paar Dachziegel durch die Gegend und das war's, ne? Weil hier einfach viel massiver gebaut ist, oder?
Nein, so ein Tornado, ich weiß es nicht. Ich würde mal, da würde ich nicht drauf wetten, ne? Also wenn so einer mal durch Freiburg zieht, dann haut es da aber auch ein bisschen was weg. Also diese Windkräfte, ich weiß ja nicht, ob du schon mal so Mitte des Landes warst und einfach nur so normalen, normales Ungewitter mal mitgekriegt hast in Mitte vom Land.
Nee, ich war mal, also mein Onkel, der wohnt in Texas und wir waren mal dann am Meer, kurz nachdem dann Hurricane durchgang, und das sah schon wild aus, wenn dann so die Schiffe einfach mal 100 Meter im Landesinneren liegen und überall nur so Streichholzschachtel zerbröselte Häuser rumliegen, wo du gar nicht mehr Häuser erkennst. Mm. Das ist schon wild. Und sowas habe ich in Europa noch nie gesehen.
Ja. Ja, ich sag ja, ich glaube, die Dimension von der Naturkraft ist vielleicht noch ein bisschen größer hier. Ne? Ja. Ich sag ja, das hat alles Vor- und Nachteile. Zum Beispiel jetzt mein Haus, in dem ich wohne, das ist Baujahr 1840, alles Backstein.
Ach krass.
Also ist hier vor dem Civil War noch gebaut worden. Also eine schöne amerikanische Geschichte sozusagen. Ach, schön. Gerade hier im Nordosten halt, wo wir wohnen, da haben wir wahnsinnig viele alte Steinhäuser noch.
Ja. Aber ich glaube, klimatisch ist ungefähr so wie Deutschland, oder? Kann man sagen. Ne? Ihr habt es jetzt wahrscheinlich auch kalt und regnerisch, oder?
Ja, nee, das ist der große Unterschied. Das habe ich schon, deswegen bin ich auch hier so lang schon.
Aha, jetzt haben wir es.
Tja, klimatisch, Temperatur, ja, Sonne, viel mehr hier drüben.
Ah, okay.
Also das heißt, ich habe heute auch wieder super klaren Himmel, Sonne, aber halt minus 5 Grad oder so. Ne? Also kalt, okay. Aber Sonne, also das ist, wir sind halt auch relativ nah am Meer, weißt du, also am Atlantik.
Ja, nee.
Das ist von der Lage perfekt. Also ich habe im Endeffekt, ich habe eine Großstadt, 9 Millionen New York City. Ich habe einen Strand, ich kann hier irgendwie an den Atlantik schwimmen gehen. Ich kann in die Berge, ich kann...
Apropos Berge, war nicht kürzlich da auch, also kürzlich ist jetzt übertrieben, aber ihr hattet auch einen Mountainbike-Downhill-Weltcup in New York, oder?
Wir hatten Wyndham.
Wyndham, ja, genau. Wyndham. Wann war das denn?
Ein paar Jahre. Wyndham ist okay, aber ich glaube, das ist jetzt auch Ende Gelände. Da sind jetzt die ganzen Bonzen, die Wall Street Leute haben sich da oben eingekauft und die haben da keinen Bock drauf.
Radfahren ist da nicht mehr, oder? War das ein Bikepark oder was war das?
Bikepark, ja, es könnte man so nennen. Es ist halt relativ. Das ist halt relativ entfernt sozusagen. Also von mir ist jetzt so ungefähr eine Stunde bis nach Wyndham.
Ja.
Aber eine Stunde halt durch den Wald. Ne? Also das ist halt, dieser Abbruch ist immer so dramatisch hier. Ne? Du fährst halt in Deutschland mit dem Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs bist, dann kannst du ja teilweise hier von Ortsschild zu Ortsschild spucken. Ne? Also das siehst du in einem Ort, das ist der andere schon wieder und das ist der nächste Ort und dann ist es eine Stadt und dann wieder ein Ort und dann hast du da wieder da. Also hast du ja eigentlich Ja, immer was.
Auf jeden Fall.
Irgendwo.
Hier im Ruhrgebiet fährst du von Duisburg nach Dortmund durch, weiß nicht, 30 Städte und merkst gar nicht, dass du die Städte wechselst.
Ja. Ja, und hier ist halt wirklich da teilweise, dass du gar nichts da hast, das Wald, ne? Und da hast du dann, stehst dann irgendwo mal, ja, fährst du oder durch den Wald um die Ecke und da steht ein Bär und guckt dich an. Also, oh, schon. Aber wir haben ja auch hier Schwarzbären, haben ja relativ viele.
Ach, cool.
Wobei die eigentlich relativ da nichts machen.
Nichts machen. Die essen keine Mountainbiker.
Ja, nichts, nur die
Dicken. Nicht hauptsächlich. Ja. Aber du fährst noch Mountainbike oder fährst du schon noch, ne? Bist schon noch Radsportler?
Ich fahre alles und ich fahre auch Rennen. Das Einzige, was ich nicht mehr fahre, ist Gravity. Das, wo ich gesagt habe, Start oben, Ziel unten, da habe ich mir das im Endeffekt jetzt selbst verboten, dass ich da nicht mehr mitfahre.
Weil?
Das dreht sich eigentlich nur darum, weil ich mir
im Alpe d'Huez, Unfall, ne? Genau, ja, habe ich gelesen.
Ja, zwei Wirbel gebrochen hatte und relativ froh bin, dass ich laufen kann. Also ich habe dann ja wirklich wahnsinnig mit Problemen gehabt und dadurch, dass es sich jetzt relativ beruhigt hat, habe ich mir dann selbst versprochen und gesagt, ja, du, ich kann alles machen, aber das mache ich nicht mehr. So einfach nur als so Besinnung, dass man halt doch irgendwo zerbrechlich ist.
Ne? War das in deiner Downhill Revival Saison der Unfall, oder?
Das war, ich glaube, ja, nur 2 Jahre später oder so.
Okay.
1 oder 2 Jahre später war das. Ne? Ich bin einmal Alpe d'Huez gefahren und beim zweiten Mal hat es mich zersägt. Ne?
Aha,
ja. Bin aber immer noch unter die ersten 10 gefahren, übrigens.
Ja, gelernt ist gelernt, ne? Also, ich weiß noch, ich kann mich an ein Interview erinnern, ey, das war, weiß ich nicht, 92 oder so. Das habe ich gesehen, da warst du im Fernsehen, Bayerischer Rundfunk oder so. Und dann hatte ich der Moderator gefragt, wie du das machst, dass du so schnell fährst. Und dann war deine Antwort so sinngemäß, ja, also, wenn du Schiss kriegst und es wird zu schnell, dann lässt die Bremse los. Da habe ich mir gedacht, okay.
Aber
es scheint ein Plan zu sein.
Ist ja auch der richtige Plan. Aber das Einzige, was ich vergessen zu sagen, ist halt, dass man halt da, wo man nicht Probleme hat, dann dort bremst. Mhm.
Richtig, irgendwo muss der Schwung ja hin. Ne?
Irgendwo muss man ja bremsen. Man bremst halt dort, wo es okay ist, wo man sich relativ, wo man entspannt ist. Aber wo es richtig Probleme gibt, da bremst man nicht. Ja. Das habe ich vergessen.
Das hast du vergessen. Egal.
Das sind jetzt Tausende von Leuten, haben sich abgeschossen.
Genau. Sämtliche Krankenkassen.
Der hat gesagt, du sollst nicht bremsen. Er hat gesagt, ja, bremst davor, aber nicht mittendrin.
Ja,
habe ich vergessen.
Ja, stimmt schon. In der Kurve einfach mal nicht bremsen, hast du auf jeden Fall definitiv mehr Grip am Reifen. Ja, das ist ein guter Tipp.
Ja, und momentan ist das Gravel halt ist ein richtig tolles Thema für mich hier, muss ich sagen. Wir sind letztes Jahr bei der Gravel WM in Italien mitgefahren.
Ja.
Das ist auch das Konzept, das finde ich so genial, ne? Und da bin ich echt.
Welches Konzept?
Gravel
oder
so bleibt.
Oder WM oder.
Ah, das Ganze, das Konzept von der WM eigentlich, muss ich sagen, ne? Und zwar haben diese Gravel World Series, da haben die es wirklich schlau gemacht, dass sich alle qualifizieren können für die WM. Und das ist ein offenes Konzept.
Mhm.
Und zwar, also jetzt. Für mich jetzt die Age Groupers, ne? Aber ich glaube, das ist auch für die Profis, für alle im Endeffekt so. Du musst halt im Endeffekt eins von diesen Gravel World Series Rennen mitfahren und entweder musst du unter die ersten 3 kommen oder du unter die ersten 25% deines Feldes. Und dann kannst du die WM mitfahren.
Ja, cool. Ja.
Und ich finde das so geil, weil im Endeffekt diese Aufwertung von diesen anderen Rennen, das heißt diese Gravel World Series, ist so wichtig, um so eine Grundlage zu schaffen. Also wir haben dieses Jahr also mal geplant, wieder 2 Quali-Rennen mitzufahren. Also das war eins in Arkansas in den USA und das andere in Kanada. Und hoffentlich qualifizieren wir uns wieder für die WM und die WM ist dann in Belgien im Oktober.
Ach geil, das wäre hier um die Ecke.
So wäre das mal.
Ja. In Hoeverlies oder wo fahren die?
Ich glaube, in der Gegend von Hoeverlies. Ja, weiß ich
mega,
nicht.
Mega, mega. Ja, und also, wenn du von wir sprichst, ist immer Stacy und du, oder?
Sag mal.
Wenn du von wir sprichst, wen meinst du dann? Stacy und du fahrt die Rennen zusammen?
Oder? Ja, genau. Ach, cool. Beide. Ja. Genau, wir waren das beide.
Die hast du auch beim Rennenfahren kennengelernt, ne? Kann das sein? Übers Racing?
Ich höre dich gerade momentan ein bisschen
schlecht. Hast du die Stacy auch übers Rennenfahren kennengelernt?
Ja, genau. Die Stacy ist auch, also genau, die war auch, die ist damals für Fat Chance, ist die Downhill-Rennen gefahren.
Boah, geil, das war eine Traummarke von mir. Ich hatte auch mal, ich wollte immer eins haben, konnte ich mir nie leisten, ein Fat Chance, ja, geil.
Geil. Wir haben noch ein Schockebilly, habe ich noch eins hier.
Ach, wie geil.
Ihr altes.
Ach, schön. In grün-orange auch noch?
Nee, in dem lila.
Ah, das war auch geil, ja, mega. Mega. Und mit Gravel machst du jetzt ja auch so ein bisschen Fahrtechnikkurse, habe ich gesehen. Ne? Cycling Skills ist, glaube ich, auf Instagram dein Name. Da machst du irgendwie so Gravel-Kurse. Ja, genau. Ist das nur online oder kann man sich da auch irgendwie anmelden und mitfahren oder was passiert da?
Das ist im Endeffekt, ich habe das jetzt über diesen YouTube, was ist auch ein anderes Thema nochmal, aber YouTube so ein bisschen über das letzte Jahr hinaus ein bisschen ausgebaut, also Gravel Skills auf YouTube. Ja. Und dann Instagram und jetzt die Internetseite ist jetzt da, habe ich jetzt fertig gemacht vor ein paar Wochen. Und das große Ziel oder das Ziel ist im Endeffekt, dass ich ein paar Gravel Camps mache. Also bei uns gibt es hier ein schönes Hotel mit tollen Wander-, also super Gravel-Wegen. Ne? Also auch ein bisschen anspruchsvoller ab und zu hier und da, also auch engen Kurven. Und da fahren wir eigentlich jeden Tag. Also im Sommer die ganze Zeit. Und oftmals kommst du halt um die Ecke und da liegt dann irgendwie, liegt einer irgendwo wieder mit der Nase gebremst. Ne? Und dann ich sage, ja, das ist ja. Weißt du, das ist, die Leute denken, das ist so einfach. Ist es eigentlich vielleicht auch einfach, ne? Aber trotzdem, wenn du halt wirklich keinen Offroad-Background hast, ja, so eine bisschen Fahrtechnik wäre schon gut, ja, denke ich mal.
Ne? Ich glaube, die Hemmschwelle zum Radfahren ist grundsätzlich niedrig, ne? Weil irgendwie jeder sagt, ja, ich kann doch Fahrrad fahren. So, also fahre ich Mountainbike oder fahre ich Gravel oder so. Ich sag mal, beim Segeln oder Surfen oder Skifahren wird keiner auf die Idee kommen, weil es einfach was komplett Neues ist. Aber Fahrradfahren kann ich doch. Ja.
Ja, und jetzt schmeißt du noch E-Bike da rein, dann kriegst du noch viel Leute, noch mehr Leute rein, die nichts drauf haben. Also, Entschuldigung, aber...
Ja, nee, ist so. Ja. Also, ich meine, es gibt viele gute E-Biker, aber es gibt noch viel, viel, viel mehr schlechte. Und und es ist schon gut, wenn sich da dann jemand mal drum kümmert, dass die ein bisschen an ihren Skills arbeiten. Und ich glaube, wer so einen Sport ernsthaft betreiben will, der merkt es ja irgendwann auch, dass es halt nicht einfach nur Radfahren ist und dass man ein bisschen was tun muss, wenn man einfach auch weiterkommen will.
Ja, also wenn die Leute Bock drauf haben, ich meine, es war alles in Englisch oder so, aber die Internetseite, da habe ich so ein bisschen aufgeschrieben, dass also auch diese Skills, was ich eigentlich auch gern, also ich möchte halt Mountainbike sowieso, aber Mountainbiker, sobald er irgendwie eine Bordsteinkante hochspringen kann, ist er halt natürlich Experte, ne, und weiß alles besser, und das ist immer schwierige Klientel, ne, muss man sagen. Ja. Aber ich möchte eigentlich allen, also auch einen Straßensportler, ne, weil unwahrscheinlich viele Straßenrennfahrer auch nicht so eine gute Technik haben. Ne? Also außer sie fahren halt irgendwie Cyclocross, was ist natürlich, oder querfeldein. Ne? Ja. Warum ihr eigentlich, hier sagt man das mal, warum nehmt ihr eigentlich eure Sprache so auseinander, die deutsche Sprache hier? Warum nennt ihr jetzt das Cyclocross, das querfeldein?
Die Deutschen, die neigen dazu, das alles ein bisschen komplizierter zu machen. Wir gendern ja jetzt auch, weißt du? Also
ja, zum Glück, weißt du, das ist ja das Geile. Gendern geht ja gar nicht in Amerika.
Ja.
Weil wir haben ja das, also der, die, das,
Ja, fertig.
Gibt's gar
fertig,
nicht.
Ne?
Ja.
So einfach kann sein.
Deswegen muss man mal überlegen, wie wichtig ist denn Gendern überhaupt? Weil wenn es in anderen Sprachen gar nicht geht, ist es dann überhaupt wichtig?
Ja,
also, na gut.
Ja, keine
Ahnung. Kannst du darüber nachdenken.
Es kann aber jeder, das ist ein anderes Thema, denke ich. Also.
Ja, ja, klar, aber ja,
es gibt nur mal so ein,
es gibt Wichtigeres, Anstupfer,
finde ich, aber soll jeder machen.
Du hast da keine Lust drauf, sonst wirst du gecancelt.
Das kann passieren. Aber ich habe ja den Podcast begonnen, indem ich die Sportsfreunde und auch die Freundinnen gegrüßt habe. Und ich finde, das muss dann auch reichen, wenn ich das generische Maskulin benutze, meine ich trotzdem grundsätzlich jeden. Ja? Also das möchte ich klarstellen.
Schön gerettet.
Ja,
Schön gerettet.
Genau.
Ja. Aber schön die Kurve gekriegt.
Ja, das lernst du beim Downhill-Fahren, Kurven kriegen. aber nochmal zu dir, du machst ja nicht nur diese Fahrtechnikkurse, du machst auch so geile Bike-Möbel, habe ich gesehen. Es gibt da Hänger und auch dein cooles Regal, wo du ein Fahrrad aufhängen kannst. Ne? Aber da bin ich gar nicht sicher, ob das schon in der Serienreife ist. Ich hatte mal recherchiert, da war es noch so ein bisschen Prototypenstadium, das Shelfie. Oder machst du das gar nicht mehr?
Ja, ich mach das noch, mach alles noch. Geil. Alles existiert noch. Und zwar kam es so ein bisschen vor meiner Werkzeugmacher-Geschichte, also Produkt herstellen und wie macht man was und so. Und irgendwie, Ich habe ja nach meiner also Hausbau-Construction-Geschichte habe ich dann ein bisschen Möbel gebaut. Schwer zu verkaufen, also man hat, ist das gleiche Problem wie bei allem. Ne? Also wenn du selber nicht denkst, dass du toll bist und dich super verkaufen kannst, ist immer schwer. Also ich sage, du kannst den besten Tisch machen oder den besten Stuhl, aber wenn du keinen tollen Namen hinten dran stehen hast, du bist der Designer XYZ, ja. Ist es schwer, da den Betrag zu verlangen, der vielleicht auch wert ist, ne? Das heißt,
no gut, business like show schlecht. Business, sagt man ja nicht umsonst. Ne?
Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist also falsche Audience, also die falsche Target-Gruppe. Ne? Also ich muss sagen, ich würde gerne ein Produkt machen, vielleicht mit Haus zu tun hat, aber meine Audience, meine Target-Gruppe ist doch, das sind doch alles Radfahrer. Ne? Er sagt, ja, dann baue ich. Und da habe ich gesagt, ja gut, jetzt schließe ich mich in meine Werkstatt ein und ich baue jetzt mal was, wie ich das Rad aufhängen würde und ich denke an nichts. Also ich würde jetzt nur sagen, wie mache ich das jetzt? Ne? Und dann habe ich mich eingesperrt und habe so geguckt und dann eins meiner Fahrräder hing halt so an so einer Leiste, also an so einer Garagen, ja, da wo die Garagentür hochgeht. Genau. Weißt du? Und dann da hängt man es am Sattel halt oben drauf.
Schön an der Sattelspitze aufgehangen.
Nichts. Ja. Ja, genau, ich gesagt, ja, sowas wäre doch geil, wenn man das an die Wand kriegen würde. Und dann habe ich dann dieses Shelfie damals, ne, designt.
Ja.
War auch richtig geil. Und wurde dann, habe dann Kickstarter gemacht und wurde dann innerhalb kürzester Zeit verklagt.
Ach, schön. Von wem?
Ja, gesagt, von einer großen Firma in Michigan, die machen Regale für Office oder irgendeinen Scheiß, ne? Den hat anscheinend der Name Shelfie so gut gefallen. Da haben die gesagt, dass wir den schon lange in Commerce benutzen und obwohl ich den angemeldet hatte als Trademark, haben sie gesagt, we have first right of usage oder irgendwie so ein Scheiß. Die konnten auf keinem Bein stehen, da deshalb keine Chance gehabt, ne?
Ja.
Und ich habe mit einem Anwalt oder mit zwei Anwälten geredet und die haben halt gesagt, du, die haben Wahnsinn, die haben Kohle, ne? Die wollen halt den Namen für sich, den finden die gut. Und die haben halt jetzt mal Einspruch gelegt und die muss jetzt im Endeffekt gegenhauen. Und ich sag, okay.
Wie viel $1,000 brauche ich?
Ja. Ne? Ja, genau. Und dann war mir dann habe ich den Larry Peasy angerufen gehabt von, der war damals Vice President von Raleigh Bikes.
Ja.
Und der hat dann gesagt, wirklich, der hat die, das war der geilste, also ich sag ja, wenn du einen Mentor irgendwas hast, ist ja halt daran fest, ne? Der hat das innerhalb von einer Minute hat er das geklärt für mich.
Ah, cool.
Er hat gesagt, Shelfie, geiler Name, wie lange hast du das schon? Ich sag, ja, zwei, drei Monate. Er sagt, ändere den Namen, scheiß drauf.
Fertig.
Er hat sich gesagt, lohnt sich nicht, ändere den Namen, weitermachen.
Ja, okay.
Und dann war das wirklich auch so das Thema, ne? Also,
und wie heißt das Baby
jetzt? Ich sag, du wolltest. Das heißt der Hänger, ne? Und ich habe halt dann wirklich, der Hänger, also war dann auch dieser, ich müsste irgendwie einen Namen machen, der so blöd ist, dass er wirklich auch keiner den haben will. Und auch geschrieben in einer Art, dass es überhaupt keinen Sinn macht, ne? Also der Hänger.
Der Hänger.
Aber wenn das schnell genug und ja, vielleicht ein bisschen noch ein Bier getrunken hast, wenn du das aussprichst, dann ist es dann The Hanger, ne? Oder auf Deutsch der Hänger. Ne? Also, ja, ich sag, ja, das ist eigentlich ganz gut. Und das Logo kam auch dann ganz gut raus, was ich alles selber gemacht habe. Internetseite alles selber gemacht. Und dann habe ich dann noch Produkte, Pedalhaken dazu gemacht. Auch ein paar
genau, die habe ich als erstes wahrgenommen, diese Pedalhaken, ja. Die du an die Wand schraubst. Das ist ja eigentlich ein super simples Ding, ne? Also total geil vom Design her. Ich bin ja gelernter Produktdesigner, keine Ahnung, ob du es weißt. Und sowas gefällt mir, ne? Mit wenig Aufwand viel erreichen, das finde ich voll cool. Brauchst halt nur eine stabile Wand, ne?
Ja.
Eine Rigipswand hält es, glaube ich, nicht. Zumindest kein E-Bike.
Ja. Ja, klar, ne, E-Bikes haben auch viele, weil das ist auch ein großes Problem von mir, ist, dass ich die Sachen, ich bin ein bisschen Perfektionist und mache die Sachen zu gut, zu toll und zu stabil und zu schwer vielleicht für was es sein sollte, ne? Mhm. Na gut, ich sag halt den Hänger, den kannst du einmal kaufen und dann wenn da mal irgendwann vielleicht der Lack ab ist, dann tust du wieder bemalen oder lackieren lassen, aber die brauchst du eigentlich nie wegschmeißen. Ne? Das ist lebenslanges Teil. Ne? Also, aber ist natürlich ein schlechtes Geschäftsmodell. Ne? Also die Chinesen machen das viel besser.
Ja.
Die kaufen irgendeinen Scheiß, der verbiegt, und dann musst du wieder ein neues kaufen. Ne?
Ja, und verschickt es tausendfach über Alibaba Express für $3. Ne? Das ist auch schon crazy.
Aber leider in Deutschland oder Europa kann man es jetzt nicht mehr kaufen. Das hat der Gino
von Flatter
Suspension.
Ja.
Hat das für mich ein paar länger gemacht, aber der Gino hat ja auch ein bisschen auf die Fresse gekriegt, so von der Wirtschaft oder Rad. Ja, ich weiß nicht genau, was wir so.
Deswegen heißt es ja auch nicht mehr Flat Out Suspension, das heißt jetzt Push Hard Suspension.
Ja. Das ist alles so traurig. Ja,
also, ähnlich wie Shelfie.
Ja, aber den Gino müssen wir auch ein bisschen unterstützen, weil der ist, glaube ich, auch so wie ich dabei.
Der steht tatsächlich auch auf meiner Liste, mit dem wollte ich auch nochmal schnacken hier. Auf jeden Fall.
Gut. Ja, gut. Kannst du einen Gruß sagen.
Ja, mache ich.
Sag ihm, er sollte Hänger wieder machen. Dann haben wir es wieder.
Ich muss gar keinen Gruß sagen. Der hört ja zu. Bin ich mir sicher, dass der
das genau. Mensch.
Ja. Also wenn der Beneke in der Leitung ist, da schalten einige ein, denke ich. Also gerade die alten Hasen von früher, die sind dann alle dran.
Die Demografie hat sich total verschlechtert. Also ich ziehe den Podcast erstmal richtig runter.
Ach nein, das kannst du so nicht sagen. Es kommt ja immer auf die Storys an. Und ich glaube, ob du mal durchgesäppt hast, das ist sehr, sehr, sehr breit aufgestellt, dieser Podcast von dem Zielpublikum. Also ich gebe dir auf jeden Fall ein Feedback, wie das angekommen ist.
Ja, klar. Aber ich sag, Gino ich habe den damals, habe ich beim Alp-DS beim Rennen kennengelernt, wir haben uns dann relativ gut verstanden, noch Kontakt behalten und so. Und dann irgendwann, ich habe damals die Sachen von hier verpackt und nach Europa geschickt.
Ach, krass.
Ne? Also ich mache ja alles selber. Ne? Also ich habe ja wirklich, wenn die Leute sagen, das wird dann irgendwo in einem Warenhaus zusammengeklatscht, dann sage ich, naja, Warenhaus ist Garage, aber naja, gut. Da habe ich das damals immer noch rübergeschickt und dann da habe ich dann wirklich auch viel subventioniert, also die Hälfte von dem Shipping-Cost dazu gezahlt, also wirklich, also an der Schmerzgrenze teilweise ja. An so einem Dänger habe ich dann, habe ich $20 verdient an dem Teil, aber hier 3 Stunden gearbeitet.
Ja.
Das ist nicht so ideal.
Rechnet sich eigentlich
also,
nicht.
Aber ich gesagt habe, aber ich wollte halt eigentlich so Kundenservice machen, dass es so Leute ein bisschen rumspricht und so habe ich das gemacht. Und irgendwann hat er gesagt, das geht halt wirklich nicht mehr. Ich arbeite hier und arbeite und verdiene eigentlich fast überhaupt nichts, gar nichts. Ne? Sagt, jetzt muss ich dann, entweder macht das in Deutschland einer so wie ich mache, also das heißt, es wird in Deutschland produziert und er schickt es halt dann raus und dann verdient er das Geld und ich habe glückliche Kunden drüben, von denen ich eigentlich auch nichts verdiene, weil ich habe ja damals auch nichts verdient, aber Arbeit gehabt. Ne? Ich habe gesagt, dann mache ich das so und hat es dann auch lange gemacht, der Gino für mich. Ne? Mhm. Und ich glaube, wir haben auch ein paar gute Kunden da drüben dadurch gekriegt und er hat dabei verdient. Weil er hat dir die Arbeit gemacht, ne? Und für mich, ich habe halt im Endeffekt keine E-Mails gekriegt. Warum schickst du nicht? Und warum, also diese ganzen, warum nicht und so, das Blödsinn, mach doch. Und ich sage, nee, geht nicht. Und momentan jetzt so, seit der Gino da seine Firma irgendwie, was er sich gemacht hat, seitdem habe ich Deutschland, Europa im Endeffekt abgehakt. Also ich schicke nicht mehr rüber.
Okay.
Ja. Danke. Da kannst du dem Zoll verdanken. Zoll und der Post. Ne?
Zoll, also Post.
Der deutsche Zoll, die sind so toll. Ne? Also wenn der irgendwann mal hier...
Alles deutsche Gründlichkeit.
50 Cent durch die Lappen gehen, dann ist das schon schlimm. Ne?
Also. Nee, das wird nicht zugelassen immer. 50 Cent. Nee.
Ja, cool. Die haben einen Arnold Schwarzenegger haben sie neulich rausgezogen. Hast du das mitgekriegt?
Stimmt, was war da? Der hatte zu viel Bargeld in der Tasche, oder was war da los?
Nein, der hat eine Uhr mitgenommen, die wollte er versteigern zu einem guten Zweck.
Ja, das geht auch nicht.
Oder irgendwas, sowas. Und das wurde nicht ange... Ah, es hat der Arnold. Ah, hör, Albi Bark.
Kommt der Ösi mit der dicken Uhr am Zoll vorbei, das geht nicht.
Arnold. Ja, Arnold ist geil. Also ich finde Arnold super. Also Instagram oder Facebook, da... Ja, ist richtig super. Na, also,
ja, muss ich mal sagen.
Ein positiver Mensch, muss man sagen. Richtig positiv.
Ja, auf jeden Fall.
Also auch einer, der wirklich, der kämpft auch für das Land, für die USA. Also der wirklich steht da voll dahinter und ist halt wirklich eine gute,
guter, typischer Einwanderer, USA, wird Amerikaner, dann Politiker noch, auch doch dazu, ne? Republikaner auch noch dazu, weißt du, alles.
Also, und wirklich, ich glaube, wenn es die Verfassung zulassen würde, hätte der auch fürs Präsidentenamt kandidiert. Der war ja super erfolgreich, kalifornischer Gouverneur damals. Und da hat er auch viel Sachen, sag ich mal, bewegt, die man jetzt von einem Republikaner nicht unbedingt erwarten würde, ne? Also, fand ich auch. Was man hier so in Deutschland mitgekriegt hat, hat er einen guten Job gemacht, ja. Mensch, Jürgen.
Ja, große Welt.
Ja. Ne?
Aber jetzt haben wir ja alles. Jetzt haben wir es von Gravel zu Mountain zu Product zu Fahrtechnik, Gender.
Alles.
Trump.
Ja.
Alles drin.
Alles drin. Ist super. Also die Story hier ist rund. Wir sind auch schon wieder in der Überziehung, aber es macht nichts. Sind wir gewöhnt. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das mir alles anzuhören. Und
Mein Deutsch ist noch okay, es geht noch.
Ab und zu kommt so ein bisschen dieser US-Slang durch, aber überhaupt nicht schlimm.
Echt?
Ja, ganz, echt? ganz selten, ist in Ordnung.
Ah,
ja. Aber ein bisschen ab und zu noch mal in Deutschland, schon, oder?
Na, letztes Jahr nicht.
Letztes Jahr nicht?
Ja, so alle zwei Jahre
Nach Freiburg.
Ich denke mal, wenn das mit Belgien klappt, werde ich wahrscheinlich eine Woche in Freiburg verbringen oder so und dann danach halt nach Belgien hochfahren.
Ja, dann kommst du fast aber hier vorbei.
Ich habe ein bisschen.
Bist du auf ein Bier eingeladen?
Ich habe ein bisschen Bedenken. Also diese.
Wir müssen ja Bier trinken. Der Podcast heißt ja Hot Seats and Cold Brews, aber ich wollte dir morgens um 8 nicht zumuten, dass du ein Bier trinken musst. Bei mir ist ja jetzt 3 Uhr. Ich habe mir tatsächlich eins aufgemacht, aber einen bergischen Sportsfreund, das ist alkoholfrei. Also ich lall ja auch nicht.
Nee, ich habe ein Hardbrew neben mir stehen. Also, wobei, so hart ist es jetzt nicht mehr, muss ich sagen. Eine Stunde später ist so lauwarm.
Muss noch mal aufrühren. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Mega cool. Und mach mal auf Instagram, welches auf jeden Fall verlinken, deine Cycling Skills Seite, dass die Leute da mal drauf checken. Vielleicht machen wir so einen Linktree auf Instagram. Wird eh mal Zeit, dass wir die Seite auch ein bisschen folgen. Ja, folgt auch gerne natürlich Hot Seats and Cold Brews auf Instagram. Und ansonsten sage ich Jürgen weiterhin alles Gute mit allen wilden Sachen, die du da machst. Bist ja so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen.
Alles klar, gleich. Und du auch Glück, ne, mit der Fotogeschichte und was auch immer du machst.
Auf jeden Fall.
Viel Erfolg.
Merci dir.
Viel Erfolg.
Also, bis dann. Ja. Ciao, ciao.